Als Junge ist er ein wenig sonderbar und menschenscheu. Als Erwachsener verliert er nachts die Besinnung und sagt danach, er habe mit dem Teufel gekämpft. Er sieht Dinge, die es nicht gibt. Er fühlt sich niedergedrückt und bekundet, Gott lasse ihm keine Ruhe. Als er eines Nachts einen Strahl vom Himmel kommen sieht, der ihm Schmerzen verursacht, als wäre ihm mit einem Messer der Leib aufgeschnitten, fällt die Entscheidung. Er verlässt Frau und 10 Kinder und zieht sich in die Einsamkeit zurück.
Anhaltende Halluzinationen, wirklichkeitsferne Ideen, religiöser Wahn, Verlust des Identitätsgefühls, Depressionen und sozialer Rückzug. Diagnose: Schizophrenie. Bruder Klaus von Flüe, geboren 1417 in der Schweiz, würde heute wahrscheinlich Besuch vom sozialpsychiatrischen Dienst erhalten. Seinerzeit wurde er ein Heiliger.
Ob eine außergewöhnliche Wahrnehmung als krankhafte Halluzination oder als göttliche Vision erlebt wird, ist letztlich nur eine Frage der gesellschaftlichen Bewertung,
schreibt Erich Kasten, Professor für Neuropsychologie in Lübeck. Das Gleiche gilt für den Begriff der Realität. Wer Visionen als real wertet, für den gilt ein anderer Begriff von Realität als der, den wir uns im Zeitalter der technischen Verfügung über die Welt angewöhnt haben.
Die Schizophrenie ist eine komplexe Krankheit. Eindeutig definieren kann sie niemand. Fachleute sprechen dann von Schizophrenien, wenn bestimmte Symptome gemeinsam vorkommen. Die Betroffenen sehen zum Beispiel Bilder oder hören Stimmen. Das heißt, sie haben Halluzinationen. Auch Wahnvorstellungen gehören dazu, sagt Dr. Andreas Bechdolf, Oberarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Köln.
Typischerweise ein Verfolgungs- oder ein Beziehungswahn, dass man zum Beispiel denkt, dass bestimmte Leute eben einen immer beobachten auf der Straße oder einen abhören. Manchmal ist es auch so, dass die Menschen sogenannte Ich-Störungen haben, also dann die Grenze zwischen dem Ich und der Umwelt verschwimmt, also sie nicht mehr richtig unterscheiden können, ob das ihre Gedanken sind oder anderer Leute Gedanken, die sie im Kopf haben. Und was aber für die Betroffenen häufig viel belastender ist auf lange Sicht, ist, dass eben die Erkrankung auch mit Denk- oder Konzentrationsstörungen einhergeht. Das fällt den Patienten dann zum Beispiel schwerer zu lesen, Fernsehen zu gucken, weil sie einfach die Aufmerksamkeit nicht mehr so lange fokussieren können, überhaupt dann noch sozusagen Kraft so für den Alltag und fürs Leben zu haben.
Der Schizophrene lebt in einer anderen Welt. Manchmal ist es die Welt eines Albtraums im Wachzustand. Da geht es im Kopf zu, als könnte man ein Radio nicht ausschalten. Oder es fühlt sich auf der Haut an, als säße man in einem Termitenhügel. Da bekommt ein Quietschen an der Tür die Bedeutung, dass die Schlechter einen holen kommen.
Seine außergewöhnlichen Erlebnisse versucht der Schizophrene oft durch einen Wahn zu erklären, schreibt der schwedische Psychiater Johan Kühlberg.
Das Bedürfnis, eine sinnvolle Erklärung für die seltsame Veränderung zu finden, die innerlich erfahren wird, hat mehr Gewicht als die normalen Gesetze von Logik und Rationalität.
Und dann ist der Patient überzeugt, meine Stimmen kommen daher, dass mir der Zahnarzt neulich einen Sender im Zahn eingesetzt hat. Oder die Tapeten müssen herunter, weil in ihnen elektrische Drähte versteckt sind, die meine eigenartigen Körperempfindungen herbeiführen.
Ist die Krankheit ausgebrochen, können Patienten andere Interpretationen der Wirklichkeit kaum noch akzeptieren, sagt Andreas Bechdolf.
Dann sind sie eben ganz davon überzeugt, dass sie jetzt verfolgt werden und suchen deshalb auf dem Höhepunkt der Erkrankung häufig gar nicht mehr so Hilfe, weil sie dann eben eher die Polizei rufen oder sowas, ne, weil sie eben denken, da ist irgendwas im Gange, wo sie von daher Hilfe benötigen.
Mehr als die Hälfte aller Schizophrenie-Patienten glaubt, keine psychische Störung zu haben. Die Probleme liegen für sie in der Außenwelt. Das unterscheidet eine Schizophrenie grundlegend zum Beispiel von einer Depression. Und das macht ihre Behandlung so schwer.
Im alten Griechisch heißt Schizo »ich spalte« und Phren »Zwerchfell«, »Seele« oder »Geist«. Etymologisch gesehen bedeutet Schizophren also »gespaltener Geist«. Daran mag der Psychiater Eugen Bleuler gedacht haben, als er 1908 den Namen Schizophrenien für eine Gruppe von Erkrankungen vorschlug, die sein Kollege Emil Kreppelin vorher Dementia praecox genannt hatte, also vorzeitige Demenz.
Schizophrenien haben aber nichts mit einer Persönlichkeitsspaltung zu tun, sondern damit, dass die Verbindung zu sich selbst und zur Welt zerreißt. Dem Schizophren geht die gefühlte Realität verloren. Er ist in sich selbst nicht mehr zu Hause, erläutert der Heidelberger Psychiater Dr. Thomas Fuchs.
Er ist in gewisser Weise entkörpert, was nicht heißt völlig außerhalb seines Körpers, aber doch in einer Weise von seinem Körper dissoziiert, getrennt, dass er ihn oft wie einen Automaten, wie einen Roboter oder wie eine Maschine erlebt und nicht mehr in ihm inkorporiert, inkarniert ist.
In der Klassifikation der psychischen Störungen, die die Weltgesundheitsorganisation herausgegeben hat, zählt die Schizophrenie zu einer Gruppe von schweren psychischen Störungen, sogenannten Psychosen. Krankhafter Wahn tritt nicht nur bei Schizophrenien auf, sondern auch im Alkoholrausch, beim Alkoholentzug oder als Folge eines Hirntumors. Oder während einer Manie, wo jemand im Größenwahn vielleicht glaubt, er könnte fliegen.
Bei schweren Depressionen kann es zu einem Schuld- oder Verarmungswahn kommen. Doch der Wahn des Depressiven ist anders als der des Schizophrenen, sagt Thomas Fuchs.
Der depressive Wahn ist gewissermaßen reflexiv auf den Patienten zurückgerichtet. Er fühlt sich schuldig, er fühlt sich dem Ruin nahe, er glaubt, dass er irreversibel erkrankt ist und sterben wird. Das heißt, die Themen des Wahns betreffen die Selbstsicht und die Selbstbewertung des Patienten. Beim schizophrenen Wahn haben wir es mit einer ganz anderen Richtung zu tun. Der Schizophrene fühlt sich von den anderen her bedroht. Hier ist die Offenheit gegenüber der Umgebung gesteigert und die Wahnthemen sind die der Verfolgung, der Vergiftung, der Bedrohung, der Beeinflussung, also einer übermäßigen Offenheit gegenüber der Umgebung.
Ein Wahn geht von etwas aus, das ein Mensch wahrnimmt und dem er dann eine wahnhafte Bedeutung unterlegt. Zum Beispiel, dass man in einer Person an der Straßenecke einen Verfolger sieht. Dieses Aufladen von Wahrnehmungen geht auf einen Überschuss des Nervenbotenstoffs Dopamin im Gehirn zurück. Dadurch wird die Aufmerksamkeit der Patienten für Einzelheiten in der Umgebung verstärkt, sagt Gudrun Sartori, Professorin für klinische Psychologie an der Universität Wuppertal.
Im Nachhinein sozusagen schafft sich der Patient eine Logik dafür, warum diese Einzelheiten bedeutsam sind. Also eine Geste wirkt plötzlich bedeutsam und später wird daraus der Verfolgungswahn. Diese Geste bedeutet, dass ich beobachtet werde oder die Person in irgendeiner Weise mich verfolgt, herausstellt als jemanden, den sie verfolgt.
Dadurch entgleite der normale Denkprozess, bei dem ein Mensch aus Wahrnehmungen Schlüsse zieht.
Wenn er zum Beispiel eine Videokamera im Vorraum einer Bank sieht, denkt er sofort daran, dass er damit beobachtet werden soll und nicht, dass es dem Schutz der Bank dient. Also es wird ihm voreilig geschlossen in dem Warnsystem, das bereits besteht.
Bei schizophrenen Menschen, so Gudrun Sartori, hängt dies mit Defiziten ihrer Denkfunktionen zusammen. Sie haben oft ein schlechtes verbales Gedächtnis und daher können sie neue Erfahrungen nicht gut mit früheren Erfahrungen verknüpfen.
Normalerweise würde man aus der vorherigen Erfahrung wissen, dass eine bestimmte Situation eben eine bestimmte Funktion hat, etwas, was man früher erfahren hat. Wenn dieses Regulativ nicht vorhanden ist, kommt es eben zu voreiligen Schlüssen innerhalb eines Warnsystems.
Damit ist noch nicht erklärt, warum dieses Regulativ fehlt.
Ohnehin gibt es bis heute keine befriedigende Erklärung für die Schizophrenie. Vor einigen Jahrzehnten war die Theorie der Double-Bind-Kommunikation von Gregory Bateson und Paul Watzlawick populär. Wenn zum Beispiel eine Mutter zornig zu ihrem Kind sagt, ich bin dir wirklich nicht böse, dann weiß das Kind nicht, was es glauben kann. Denn die Mutter ist ja böse, während sie es sagt. Und sie sagt, sie sei es nicht. Beides kann nicht gleichzeitig stimmen. Nach der Kommunikationstheorie von Bateson ist das ungewöhnliche Denken des Schizophrenen eine angemessene Reaktion auf eine chronisch paradoxe Kommunikation in der Familie. Diese Theorie vertritt heute niemand mehr. Die klinischen Psychologen Manfred Zaumseil und Klaus Levering stellen in ihrem Buch über Schizophrenie kurz und klar fest,
empirische Belege einer Verursachung der Schizophrenie durch bestimmte Familienstrukturen sind nicht gelungen.
Auf der Suche nach Erklärungen für die rätselhafte Krankheit konzentrieren sich Wissenschaftler schon lange auf die Neurochemie des Gehirns. Vor ungefähr 40 Jahren entdeckte man, dass Drogen wie LSD und aufputschende Amphetamine Halluzinationen, Denkstörungen und Verfolgungswahn erzeugen können, also die Symptome einer Schizophrenie. Seitdem konzentriert sich die Forschung auf die neurobiologischen Grundlagen der Krankheit.
Gesichert ist die Erkenntnis, dass Schizophrenie mit einer Funktionsstörung bestimmter Nervenbotenstoffe einhergeht, sagt der Psychiatrieprofessor Dieter Braus aus Hamburg.
Es geht hierbei um erstens mal zu viel Dopamin oder umgekehrt zu wenig Bremse für Dopamin in bestimmten Teilen der sogenannten Basalganglien, also tief im Gehirn. Andererseits geht es aber auch um Glutamat. Glutamat und Dopamin sind wichtig für die Funktion von Belohnung einerseits, aber auch Gedächtnis und Kognition andererseits. Und die beiden Systeme spielen wohl die größte Rolle.
Auch hat man herausgefunden, dass der Hippocampus, ein für das Gedächtnis wesentlicher Hirnteil, bei Schizophrenen verkleinert ist. Gleiches aber findet man bei Depressiven und Traumaopfern. Bislang gibt es keinen neurobiologischen Befund, der eindeutig und ausschließlich auf Schizophrenie verweist, urteilt der Psychiater Johann Kühlberg in seinem Lehrbuch.
Ähnliches gilt für die genetische Forschung.
Wir wissen aus eineigen Zwillingsstudien, dass 50% in etwa der genetische und 50% andere Faktoren darstellen.
Sagt Professor Dieter Braus. Das heißt, ist bei eineigen Zwillingen einer krank, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass der andere auch krank ist, 50%. Bei zweieigen Zwillingen sinkt diese Zahl auf 10%. Das spricht für einen starken genetischen Faktor. Aber alle Versuche, spezifische Genanomalien bei Schizophrenen zu finden, schlugen bislang fehl.
Wir haben keine genaue Kenntnis von einem zu postulierenden genetischen Defekt,
urteilt der Psychiater Rainer Tölle kurz und knapp. Die Strategie, nach spezifischen Schizophrenie-Genen zu suchen, ist wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Schizophrenien sind hochkomplexe Krankheiten. Veranlagung spielt eine Rolle, aber im Sinne einer grundlegenden Verletzlichkeit. Fachleute sprechen von Vulnerabilität.
Diese Vulnerabilität führt nicht automatisch zum Ausbruch der Krankheit. Wenn aber belastende Lebensereignisse dazukommen, lässt sie einen Menschen vielleicht mit einer Schizophrenie darauf reagieren, während anders veranlagte Menschen vielleicht eine Angststörung oder eine Depression bekämen.
Auch bei gesunden Menschen können Belastungen Wahnvorstellungen anregen, fand die Psychologin Dr. Tanja Linkeln von der Universität Marburg bei einem Laborexperiment heraus. Sie setzte eine Gruppe von Versuchsteilnehmern starkem Baustellenlärm aus, eine andere nicht. Beide füllen einen Fragebogen aus. Unter starkem Lärm äußerten die Versuchspersonen weit häufiger Ideen von Verfolgungswahn, als wenn sie ohne Lärm arbeiten konnten.
Der Effekt, aber dass Stress zu einer Erhöhung von Warnsymptomen geführt hat, der war bei denen stärker, die sowieso schon vorher eine erhöhte Vulnerabilität hatten.
Diese Verletzlichkeit war vorher mit einem anderen Fragebogen gemessen worden. Verletzliche Menschen können sich vielleicht, so eine Theorie der Schizophrenie, schlechter von Außenreizen abgrenzen.
Wir haben zum Beispiel zeigen können, dass dieser Baustellenlärm zu einem Anstieg von Angst geführt hat und dass der Anstieg von Angst wiederum mit dem Anstieg von Wahngedanken verknüpft war.
Veranlagung, Belastung, Gedächtnisschwächen, Ängste. Viele Faktoren können zu einer Schizophrenie beitragen.
Bei all dieser Vielfalt möglicher Gründe erstaunt eine Tatsache, sagt der Berliner Psychologe Dr. Klaus Levering.
Dass die Schizophrenierate in der westlichen Welt, aber auch in Afrika oder Asien in etwa 0,5-1% des Lebenszeitrisikos ausmacht. Das ist also die Wahrscheinlichkeit eines Menschen im Leben, einmal an Schizophrenie zu erkranken, in etwa unter 1% liegt weltweit.
Das Risiko, an Schizophrenie zu erkranken, ist damit stabiler als das vieler körperlicher Erkrankungen. Eine schlüssige Erklärung dafür gibt es nicht.
Musik. Die Schizophrenie ist eine unberechenbare Krankheit. Sie stürzt über einen herein wie ein Wasserfall. Oder sie macht sich sehr langsam bemerkbar, wie der Schaden, den ein kleines Leck am Wasserrohr verursacht. Sie kommt einmal und geht wieder. Oder sie kommt episodisch wieder. Oder sie wird chronisch.
Mehr als 25 Jahre nach der ersten Erkrankung sind ein Viertel der Patienten geheilt. Der Hälfte geht es mehr oder weniger besser. Ein Viertel leidet schwer.
Insgesamt jeder zehnte Schizophrene wird pflegebedürftig. In den USA lebt die Hälfte der chronisch Schizophrenen auf der Straße.
Bis zu 70% aller Schizophrenen leiden gleichzeitig an einer Sucht, oft weil sie ihr Leid mit einer Sucht bekämpfen. 20-40% haben Depressionen, bis zu einem Drittel übersteigerte Ängste.
Ich habe zum Beispiel gedacht, ich wäre in einen Hühnerstall eingesperrt worden und man hätte mich nicht mehr rausgelassen als kleines Kind. Oder ich habe gedacht, sie haben mich in einem Radio als Säugling reingelegt und ganz laut die Musik angemacht und ich war in der Kneipe und so. Und das habe ich alles so innerlich nochmal erlebt. So. Also, und habe immer so darüber geredet und wollte mit Leuten darüber reden und so. Und also war ganz schlimm. Musste immer so erzählen.
Kerstin Birkbusch durchlebte verschiedene schizophrene Episoden. Mehrere Male kam sie in eine Klinik. Beim ersten Mal konnte sie niemandem erzählen, was ihr durch den Kopf ging. Denn keiner hatte Zeit für sie. Man gab ihr Tabletten.
Also es ist ganz eigenartig. Man ist in einer anderen Welt und die anderen Leute denken von einem, man nimmt nichts auf oder so. Und das war aber überhaupt nicht so. Ich habe alles aufgenommen, ja. Und ich erinnere mich auch noch an zwei Ärzte, die kamen da so an und da hat mich der eine gefragt, na, wo sind Sie denn hier? Und dann habe ich gesagt, na, Klappermühle. Und dann haben sie irgendwie gesagt, ja, die merkt alles. Aber ich habe mir das alles so gemerkt. Ne? So, aber ich hatte keinen Kontakt zu Menschen.
Und die Ärzte hatten keinen Kontakt zu ihr.
Eher zufällig entdeckten 1952 zwei französische Ärzte, dass ein gerade entwickeltes Mittel gegen Allergien, ein Antihistaminikum, auch bei Schizophrenien wirkte. Es enthielt den Wirkstoff Chlorpromazin, der die Signalübertragung von Dopamin im Gehirn blockiert. Das Mittel war ein Segen, weil viele Kranke bis dahin mit Bädern, Elektroschocks ohne Narkose, Insulinschocks oder Hirnoperationen behandelt wurden. Unruhige Patienten konnten nun ohne solche gewaltsamen Mittel ruhiger werden.
Medikamente dämpfen die Symptome. Und lange Zeit achtete die Psychiatrie vor allem darauf, Symptome zu reduzieren. Lassen sie nach, bedeutet das aber nicht automatisch, dass die Lebensqualität der Patienten besser wird. Das fand der Psychiater Dr. Jörg Zimmermann vom Psychiatrischen Krankenhaus in Greifswald heraus. Er untersuchte Patienten ein Jahr nach ihrer Entlassung. Etwa ein Drittel von ihnen hatte kaum noch Symptome. Aber zwei Drittel meinten, dass sich ihre Lebenssituation gebessert habe.
Das heißt, doppelt so viele Patienten fühlen sich nach einem Jahr gut, als es der objektive Befund normalerweise nahelegen würde.
Die Lebensqualität hing davon ab, ob ein Patient Arbeit fand, was nur jedem Zehnten gelang, und ob er in seine Familie eingebunden war, ob er unterstützt und nicht kritisiert wurde. Mehr als die Symptome interessierte die Patienten:
Wie ist meine Stimmung? Wie ist mein Antrieb? Wie kann ich am sozialen Leben teilnehmen? Und welche Ängste habe ich?
Das aber, meint Zimmermann, sind Probleme, die man vor allem auch psychotherapeutisch behandeln kann. Hinzu kommt, dass die Patienten lernen müssen, ihrer Erkrankung gegenüber aufmerksam zu sein, Belastungen zu vermeiden und Anzeichen zu erkennen, um Rückfälle zu verhindern.
Auch die Arbeit mit der Familie der Patienten hat sich bewährt. Denn Familien können sowohl dazu beitragen, dass es dem Patienten besser geht, als auch, dass er krank bleibt.
Heute weiß man aus vielen Untersuchungen, dass Familien, in denen Gefühle heftig ausgedrückt werden, schizophrenen Menschen das Leben schwer machen. Sie brauchen Ruhe und Schutz. Die Familientherapie ist deshalb aus der Behandlung schizophrener Menschen nicht mehr wegzudenken.
Heute wird der Ruf nach einer psychotherapeutischen Behandlung vom Anfang der Erkrankung an immer lauter. Im allerersten Stadium, in dem eine Schizophrenie heranschleicht, sollen sich Patienten in einer Psychotherapie damit auseinandersetzen, was sie über sich und über die Welt um sich herum denken. Andreas Bechdolf, der an der Universitätsklinik in Köln ein Früherkennungszentrum für Schizophrenie leitet.
Dass man eben eng diese Menschen beobachtet, Psychotherapien einsetzt, ich denke, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Und eigentlich diese pharmakologischen Interventionen, also insbesondere diese Antipsychotika-Gabe, wirklich nur macht, wenn es doch schon sehr psychosenahe Symptome gibt, die eben zu einer Behinderung führen, also dazu, dass eben die Betroffenen nicht mehr zur Schule gehen können oder nicht mehr arbeiten können.
Im Frühstadium erleben Patienten einen Wahn oder eine Halluzination teilweise noch als ihnen fremd. Sie kennen sowohl ihr normales Erleben wie auch das Stimmenhören oder den Wahn. Später sind sie ganz und gar von ihrem Wahn überzeugt. Aber selbst dann kann eine Psychotherapie noch etwas bewirken, sagt die Marburger Psychologin Tanja Linkeln, die alle empirischen Studien über den Wert psychotherapeutischer Behandlungen von Schizophrenien durchgesehen hat.
Da ist jetzt ganz schöner Wandel im Gang. Man hat ja sogar früher gesagt, man würde den Wahn noch schlimmer machen, wenn man mit Betroffenen über den Wahn redet. Das hat sich definitiv als falsch erwiesen. Also es gibt inzwischen Ansätze, psychologische Ansätze, wo direkt mit dem Wahn gearbeitet wird. Und da zeigt sich, dass man den Wahn schon zum Teil reduzieren kann.
In der kognitiven Verhaltenstherapie redet der Therapeut mit dem Patienten darüber, was dafür oder dagegen spricht, dass etwas so ist, wie er es sich in seinem Wahn vorstellt.
Es ist aber nicht alles, sondern dann kommt schon noch eine Phase, wo man sich eben die Anhaltspunkte anguckt und jemanden dazu ermutigt, auch mal konkret was auszuprobieren. Also zum Beispiel auch Verhaltensexperimente macht, wenn jemand meint, er, sie wird verfolgt, dass man einfach mal bestimmte Überzeugungen austestet und guckt, wie viele Leute gucken sie denn gerade an, wie viele Leute gucken mich an, gibt es da überhaupt einen Unterschied, also richtig auf der konkreten Ebene.
Dazu allerdings muss ein Patient auch bereit und fähig sein.
Das ist bei Patienten mit einer schweren chronischen Schizophrenie kaum möglich, denn sie werden dumpf, gefühllos, bewegungsarm und ziehen sich in sich selbst zurück. Psychiater sprechen von einer Negativsymptomatik, die schwer zu verändern ist. Einige Zeit setzte man große Hoffnungen in neue Antipsychotika, aber erst kürzlich stellte in England das für Therapiebewertungen zuständige Nationale Institut fest, es gebe keine Belege dafür, dass Medikamente auf diese Symptome einwirken. Allerdings könnten künstlerische und körperbezogene Psychotherapien den Patienten helfen. Der Psychiater Frank Röhricht aus London erzählt, was darunter zu verstehen ist.
Der Patient erlernt zum Beispiel, dass die körperliche Handlung eine Handlung ist, die er selbst initiiert hat, die er nicht nur initiiert hat, sondern die er auch selbst ausführt. Und das lässt sich am besten am konkreten Leibgeschehen mit dem Patienten erarbeiten. Ein Beispiel für eine Intervention wäre das spiegelnde Verhalten, bei dem der Patient aufgefordert wird, eine bestimmte, sehr simple, einfache Körperbewegung auszuführen, die nun vom Therapeuten wieder gespiegelt wird.
Die körperbezogene Behandlung zielt darauf, die Patienten zu aktivieren und ihren Zugang zum körperlichen Erleben zu schulen. Damit sie zum Beispiel erkennen, dass sie selbst es sind, die ihren Körper bewegen und nicht ein anderer.
So viel Psychotherapie wie möglich und so wenig Medikamente wie nötig. Das ist die Leitlinie der Behandlung Schizophrener, die seit Jahren in den skandinavischen Ländern gilt. Schon vor etwa 40 Jahren führte der finnische Psychiater Yrjö Allanen ein entsprechendes Modell am psychiatrischen Universitätshospital von Turku ein. In Untersuchungen zeigte sich, dass die Hälfte aller Patienten 5 Jahre nach der Erstaufnahme ohne Medikamente gut zurechtkam. Entscheidend für den weiteren Verlauf war aber, ob sie einen einfühlsamen Angehörigen an ihrer Seite hatten und ob sie sozialen Halt im Leben nach der Klinik fanden. Yrjö Allanen propagiert eine bedürfnisangepasste Behandlung, bei der die Therapie flexibel und individuell auf den Patienten abgestimmt wird. Man kann das auch so ausdrücken: weniger auf die Diagnose und mehr auf den Menschen achten.